Zuallererst möchte ich Ihnen einmal gratulieren, dass Sie den Mut nach all dieser Berichterstattung und diesem Wahnsinn, der in den letzten 5 Tagen über uns hereingebrochen ist, gehabt haben, hierher zu kommen. Ich kann Ihnen aber auch gleichzeitig versichern, wir sind hier in guten Händen und können uns recht sicher fühlen. Im Namen der Firma Bachheimer.com, ein unabhängiger Newsblog, möchte ich Sie alle recht herzlich begrüßen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin der Thomas Bachheimer, ich werde mich möglichst kurz halten und werde durch den Abend geleiten, aber es sind andere hier, die wesentlich mehr, glaube ich, zu sagen haben. Ich möchte nur ganz kurz aufgreifen, warum wir den Herrn Professor hier haben. Bachheimer.com hat mehrere Ziele. Das größte Ziel, das wir verfolgen, ist mittlerweile, dass das Auftragnehmer-Auftraggeber-Prinzip in der Demokratie massiv gestört ist. Spätestens seitdem die absolutistische Herrscherin von Deutschland gesagt hat, wir schaffen das, haben wir gesehen, dass Befehle von der Politik zum Bürger gebracht werden oder getragen werden, anstatt, wie es in einer anständigen Demokratie ist, vom Bürger die Befehle in die Politik gegeben werden. Das ist einer dieser großen Kämpfe oder dieser großen Problematiken, die wir sehen in der heutigen Gesellschaft. Und dagegen kämpfen wir mit unseren bescheidenen Mitteln und 500.000 Lesern im Monat an. Ein weiteres Anliegen ist uns aber auch eine Neutralisierung und beziehungsweise eine starke Verbesserung der Beziehungen Zentraleuropas zu Russland. Wir haben aufgrund eines, wie wir alle wissen, eines transatlantischen Diktates unsere Beziehungen zu Russland massiv gestört. Und das, glaube ich, ist für Zentraleuropa noch nie gut ausgegangen, wenn die Beziehungen zu Russland nicht ausgewogen sind, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Aber um das wiederherzustellen, diese Beziehungen zu Russland, muss man Russland verstehen. Und ich muss zugeben, ich habe einiges gelesen, aber so richtig versteht man Russland und die russische Seele nicht. Und das ist einer der Gründe, warum wir den Herrn Professor hier haben. Ich möchte euch allen danken, dass ihr gekommen seid und das mit ermöglicht habt, dass der Professor da ist. Allen voran unserem Sicherheitsteam, das an der Türe großartige Arbeit geleistet hat und auch einen leichten Tumult wieder bereinigen konnte. Die Medien haben es mit sich gebracht, dass wir uns 2 Veranstaltungsorte abgesagt haben. Ganz besonderen Dank möchte ich natürlich dem Professor Dugin sagen, dass er die Reise auf sich genommen hat und er hat auch seine bezaubernde Tochter mitgebracht, die auch Philosophie studiert und uns schon sehr offen begegnet ist und mit uns keine Diskussionen gescheut hat. Herzlich willkommen, Professor Dugin samt Daria. Sie alle kennen Dugin mehr oder weniger, Sie kennen seine Werke, Aussagen. Es ist oft erstaunlich, wie groß der Unterschied ist zwischen den Aussagen, die in den Schlagzeilen stehen, und der wahren Meinung, oder wenn man dann die ganzen Buchseiten oder Kapitel liest, was er damit meint. Auch ich muss mich da selbst ein bisschen an der Nase nehmen. Ich habe die eine oder andere Aussage komplett falsch verstanden. Ich hatte aber das Privileg, jetzt ein paar Stunden mit ihm zu verbringen, heute und gestern. Und da wird schon einiges klarer. Und ich habe es an mir selbst schon gemerkt, wie wichtig es war, Professor Dugin einzuladen, weil das Verständnis seiner Thesen vonnöten ist, dass wir mit Russland wieder halbwegs kommunizieren können. Als ich den Professor gefragt habe, ob er mit Personen irgendwelcher Ideologien nicht reden kann oder möchte, hat er dies verneint. Vielmehr noch, er wird sich morgen einer großen Diskussion stellen, die ich unter dem Namen Dugins Liberalismuskritik gestellt habe, und wir werden einige große Wiener Liberale zu Gast haben, die den Herrn Professor morgen ordentlich challengen werden. Aber dass er sich diesen auch stellt, beweist er, dass er der klassische Antiliberale hier eigentlich eine viel liberalere Einstellung hat als diejenigen, die den Liberalismus predigen und die eine Toleranz predigen und selbst aber nur bei der Ankunft eines Wissenschaftlers im höchsten Maße intolerant sind. Und das zeigt schon einmal die Überlegenheit eines Professoren gegenüber einer hysterisierten, ideologisierten Presse. Und danke dafür, dass Sie sich diesen Dingen stellen. Und dann hoffe ich auf eine sehr intensive und große Diskussion, die wir alle miteinander führen und die wird wahrscheinlich relativ lang dauern. Von mir haben Sie jetzt aber kurz genug und ich übergebe an Martin Poppel. Recht herzlichen Dank und guten Abend.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich sehr kurz fassen, weil der Herr Professor soll also die größte Zeit in Anspruch nehmen können. Es ist eine große Ehre, dass die Möglichkeit ist, dass er auch so reibungslos hierher kommen konnte, ohne größere Probleme, die im Vorfeld schon zu erwarten waren. Und ich denke, dass das heutige Thema, die Zukunft der europäischen Zivilisation, ein sehr komplexes Thema ist, wo man sicher Stunden, tagelang konferieren könnte, aber wir versucht haben, eben den besten Referenten zu bekommen, der das aus Seiten der Philosophie, der Soziologie und auch Aspekten der Geopolitik beleuchten kann. Ich denke, dass Europa sich in einer sehr schwierigen Situation heute befindet, weil eigentlich alle Strukturen, nicht nur die staatlichen, sondern auch die sogenannten zivilgesellschaftlichen Strukturen wegbrechen. Denken wir an die Politiker, die nur noch Lobbyisten sind für internationale Konzerne. Denken wir an Organisationen, die sich den Rechten der Arbeitern oder den Interessen der Geschäftsleute verschrieben haben und dies alles verraten haben. Denken wir an kirchliche Institutionen, denken Sie an Predigten, die sich anhören, wie wenn sie von Ansprachen von linksradikalen Sozialarbeitern wären. Es ist ein völliger Werteverfall, ein Untergang einer gesamten Zivilisation. Und die Gründe dafür zu analysieren, dafür haben wir halt Herrn Professor Dugin eingeladen. Herzlich willkommen in Wien.
Er gehört auch zu jenen Denkern, deren Theorien den Aufstieg der von Russland organisierten eurasischen Zivilisation ab 2008 möglich gemacht haben. Sie merken, Russland ist für ihn nicht Teil Europas, genauso wenig will er aber auch Europa russifizieren. Nicht umsonst gilt Alexander Dugin als Vordenker der Eurasischen Union und der russischen Außenpolitik seit 2008. Auf der anderen Seite erlebt aber Europa im selben Zeitraum seine Selbstabschaffung als Trabant des liberalen Welthegemon USA. Diese Selbstabschaffung, ausgelöst durch Geburtenarmut, Masseneinwanderung und Fremdbestimmung, ist das Resultat der liberalen Ideologie. Die Auflösung aller organischen Gemeinschaften und kollektiven Identitäten, von der Religion über das Volk, die Familie bis hin zum Geschlecht und schließlich sogar dem Ich selbst. All das ist kein Zufall, sondern die direkte Konsequenz des Liberalismus. Diese Tatsache bewusst zu machen, ist ein wichtiger Punkt in der Diskussion um die europäische Zivilisation. Doch was soll an die Stelle des Liberalismus treten? Nach Dugin ist es die vierte politische Theorie. Darunter versteht er ein offenes Konzept, keine geschlossene Ideologie. Lassen wir uns gemeinsam diesen Vorschlag annehmen und die vierte politische Theorie für Europa ausformen. Danke.
So, danke Alexander. Und jetzt Herr Professor, bitte.
Danke sehr. Gnädige Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte mehr sehr schlechte Deutsch sprechen, aber ich glaube, es ist besser, schlechte Deutsch sprechen, um die Zeit für Übersetzung zu retten. So, ich will über europäische Zukunft sprechen, nicht so über Russland. Ich kann nachher die Fragen antworten, aber ich will jetzt meine Ideen über Europa mit Ihnen teilen. Ich glaube, dass wir müssen, um korrekt Europa verstehen, Europa in die Zeitlinie stellen und über Identität von Europa uns fragen. Und Europa ist historische, geschichtliche Phänomen. Aber was heißt geschichtlich sein? Geschichtlich ist im Übergang sein. Geschichtlich ist nicht nur Vergangenheit, nicht nur Präsenz. Es ist ein Übergang von Vergangenheit zu Zukunft und es ist ein Sinn von Präsenz, dieser Übergang. Wann wir unsere Vergangenheit verloren oder vergessen, wir sind nicht mehr historisch. Wir können nicht mehr geschichtlich existieren, ohne Vergangenheit. Was ist europäische Identität? Was ist europäische Logos? Europäische Logos ist apollonische Logos, mit Nietzsche sprechend, und auch dionysische Logos. Es war ein Fehler, Apollo gegen Dionysus wiederzustellen. Beide sind die olympischen Götter, beide sind patriarchale Götter, beide sind die Bringer von geistlicher Ordnung. Und europäische Zivilisation und europäische war apollonische und dionysische. Nicht entweder apollonische oder dionysische. Es ist sehr wichtig. Und beiden Figuren, beiden Archetypen, Apollo und Dionysus, jetzt haben Europäer verloren. Es ist nicht ein Logos von Apollo, weder ein Logos von Dionys, das herrscht heute. Es ist ein Logos von Cybele, von der großen Göttin von vorindoeuropäische Europa, das herrscht heute. Es ist nicht apollonische, nicht dionysische, es ist cybelische Logos. Und intellektuelle Erbe von Europa, die echte, die wesentliche europäische Logos war auf vertikale Weltordnung gebaut, auf die Werten von Heldenschaft, von Tapferkeit und drei funktionelle Organisationen von Gesellschaft, als Georges Dumézil hat gezeigt, Georges Dumézil in seinen Werken hat klar gezeigt. Europäische Logos war christliche Logos und Christentum war auch Kontinuität von dieser griechisch-römischen Zivilisation. Die Religionen waren verschieden, different, aber ein Logos war dasselbe. Es war auch ein Licht, eine himmlische Werten gebaut und heroisch und vertikale Logos. Und Dionys, eine Gestalt von Dionys, war nicht ein Gegensatz von Apollo. Es war ein Niedergang von ein Licht in die Nacht. Aber es war bewusster Niedergang, um die diversen, die sind in die Nacht zu retten. Es war eine christliche Mysterien als Schelling, große deutsche Philosoph Schelling hat gezeigt. Mit Christianismus, mit griechischer Religion, mit Rom, mit in alle diese Zeiten, dieser Logos war bewahrt und mit Sorge zu die anderen Generationen und Geschlechtern gegeben. Und es war europäische Identität. Europäische Identität war ein Logos, nicht eine konkrete Religion oder Kultur. Und 2000 Jahre, es war eine Entwicklung, eine Änderung von verschiedenen Formen und Strukturen, aber ein Logos, ein Wesen war dasselbe. Es war die wichtigste in geschichtliche Europa. Europa war geschichtlich. Europa existierte seinsgeschichtlich, aber ändernd, aber seins dasselbe in seiner Wesenheit.